Also guten Abend zusammen. Ich lese euch aus dem Krimi vor, der ist jetzt relativ neu bei Orte erschienen. Er handelt in Basel. Ich lese den Anfang vor und dann noch zwei kürzere Stücke weiter hinten. Die Geschichte begann im letzten Januar an einem düsteren Samstagabend. Und zwar, um genau zu sein, kurz nach 19 Uhr, als das Telefon läutete, während ich mit trüben Gedanken in der Badewanne lag und über den vergangenen Nachmittag sinnierte, von dem es so gar nichts Positives zu melden gab. Ich fragte mich, ob ich den Hörer abnehmen solle, obwohl ich dann eine Wasserspur quer durch meine Wohnung legen würde. Wahrscheinlich war es doch nur Mark. Und abgesehen davon, dass ich nichts von ihm hören wollte, hatte ich keine Lust, mein warmes, von Schaum bedecktes Refugium zu verlassen. Als das Telefon unbeirrt weiterklingelte, wuchs allmählich meine Neugier, wer nach mir verlangte. Leider. Denn hätte ich gewusst, von wem der Anruf kam und was er alles nach sich ziehen würde, wäre ich besser im Wasser liegen geblieben. Dann könnte ich heute noch relativ unbekümmert in meiner kleinen, gemütlichen Zweizimmerwohnung im Basler Breitequartier leben, mit den schief wirkenden Wänden und den vom Vormieter liebevoll verzierten Fußleisten und mich immer noch mit schlecht bezahlten Temporärjobs von Monatsende zu Monatsende hangeln. Ich würde mich mehrmals täglich bemitleiden und meine Unzufriedenheit der hirnverkümmernden Arbeit oder dem nasskalten Wetter oder wem auch immer zuschieben. Wäre ich doch in der Badewanne liegen geblieben. Oder etwa doch nicht? Auf jeden Fall hinterließ ich an jedem Januarabend meine Wasserspur auf dem alten Linoleumboden und nahm das Telefon ab. «Hallo, Laura, Schwesterherz, wie geht's?» Die Stimme meines Bruders Jonas. «Doch nicht, Mark.» «Gut, danke», antwortete ich kurz. Natürlich konnte Jonas nicht wissen, dass er auf eine Erkundigung nach meinem Gemütszustand besser verzichtet hätte. Für Nettigkeiten war ich nicht empfänglich. Eben gerade am Nachmittag hatte ich meinem Freund den Schuh gegeben und damit unserer zwar jungen, aber zunehmend hoffnungslosen Beziehung ein abruptes Ende gesetzt. Mark war damit nicht einverstanden und appellierte mit einer Mischung aus Wut, Trotz und Verzweiflung an meine Vernunft. Wir hätten doch eine gemeinsame Zukunft und so weiter. Vielleicht liebte er mich wirklich. Vielleicht brauchte er auch bloß eine Frau, die hin und wieder sein Bett dekorierte. Wir passten einfach nicht zusammen. Für ihn war seine Arbeit bei Hoffmann, Fischlin und Partner, Basels renommiertesten Treuhandbüro, das Wichtigste, gefolgt von seinem Mazda Cabrio und seinem Weekend-Prestige-Job als Türsteher im Crazy Moon, einer der angesagtesten Nobel-Discos der Stadt. Zwar stand er in der High Society noch nicht genug weit oben, dass er ohne zu arbeiten zu den Stammgästen gehören konnte, aber sein Weg dahin war nicht mehr weit. Mark, der Emporkömmling aus der Agglomeration, der eigentlich Markus hieß, aber das war ihm zu wenig cool, hatte es bereits geschafft, dass er mit einem halben Dutzend Top-Bankern, Verwaltungsräten aus der Chemie und mehreren bürgerlichen Stadtpolitikern per Du war. Item, Fitnessclub-Muskeln hin oder her? Was sollte ich mit einem Freund, der mein Leben umorganisieren wollte, der plante, mich ohne Rücksicht auf meine Bedürfnisse in seine Hochglanzwelt hinaufzuschleppen? Ich lade dich zum Nachtessen zu mir ein. Jetzt, hast du Zeit? Jonas' Stimme am Telefon holte mich aus meinen trüben Gedanken zurück. Nachtessen, auch das noch. Irgendeinen Haken musste es an der Sache geben, das wusste ich. Ohne Hintergedanken würde Jonas nie auf die Idee kommen, mich spontan einzuladen, zumal er sich in der letzten Zeit herzlich selten gemeldet hatte. Für Wochen schien er wie vom Erdboden verschluckt. Entweder brauchte er einen Rat oder Geld. Oder beides. Die Nacht hing dunkelgrau zwischen den fahlen, schmutzigen Hausfassaden. Ich ging eilig die Straße entlang. Das Echo meiner Schritte hallte. Ich mochte das Quartier nicht, wo mein Bruder wohnte, weshalb ich ihn nur selten zu Hause besuchte. Gewöhnlich trafen wir uns bei mir oder in der Innenstadt, wo er Straßenmusik machte. Jonas war zwar kein besonders talentierter Musiker, aber er sträubte sich seit jeher, einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen und lebte lieber von 3 Groschen, als sich an einen vorgegebenen Stundenplan zu halten. Im nördlichen Kliebeck gab es Häuser, die sich in einem erbärmlichen Zustand befanden. Ihre Blütezeit war längst vorbei und seit Jahrzehnten machte für ihren Erhalt niemand mehr einen Finger krumm. Sie befanden sich an der Storchengasse, einer Nebenstraße, die im Industriegebiet endete. Jetzt lagen Pläne für einen Abbruch der ganzen Zeile vor, um neue Liegenschaften mit hellen Lofts und allem Komfort zu errichten. Auch die benachbarte Industriezone mit verschiedenen Gewerbebetrieben und brachliegenden Gleisanlagen des Badischen Bahnhofs wurde mit baldigem neuem urbanem Leben verplant. Den zukünftigen Stockwerkeigentümern sollte der Aufenthalt mit einem freundlichen Innenhof und sogar mit einem siedlungseigenen Fitnessstudio und einem kleinen Kino versüßt werden. So hatte es kürzlich in der Zeitung gestanden. Damit wollte man die wohlhabenden Steuerzahler in der Stadt behalten, bevor sie aufs Land oder in den Kanton Schwyz umsiedelten. Da die Mieter aller 24 Arbeiterhäuser links und rechts der Storchengasse schon vor geraumer Zeit die Kündigung erhalten hatten, standen die meisten Wohnungen leer. So wirkte der Ort noch düsterer und unheimlicher. Ich hatte das Gefühl, als bewege ich mich durch eine Geisterstadt. Bei den leeren Wohnungen hatte man bereits die Scheiben zerschlagen und die Stromkabel aus den Wänden gerissen, um selbst den Punks eine Besetzung der Häuser zu verunmöglichen. In den Wasserpfützen des Nachmittagsregens auf dem Asphalt schwammen Zigarettenstummel, Papierfetzen und anderer Unrat. Mir war unheimlich und ich fror. Dass Jonas seine Wohnung liebte und mit ein paar Nachbarn zusammen beschlossen hatte, seine Bruchbude nicht freiwillig zu verlassen, erstaunte mich. Obwohl wir seit unserer Kindheit ja damit vertraut waren, nicht in einer Villa zu leben. Mein Bruder wohnte in einem Haus, das genauso eng und düster war wie alles andere an der Storchengasse. Unter dem Schild mit der Nummer 17 befanden sich 5 Klingelknöpfe an der Wand, einer davon mit Klebeband überklebt. Jonas Wenger stand kaum entzifferbar auf einem der kleinen Zettel neben den Knöpfen. Ich läutete. Ein hässliches Schrillen drang durch den 2. Stock des Altbaus. Jonas kam runter, um mir die Tür zu öffnen, denn der Sommer war defekt. Ich freute mich trotz allem, ihn zu sehen. Für mich bestand meine ganze Familie gefühlsmäßig eigentlich nur aus Jonas. Unser Vater Bruno hatte sich vor 15 Jahren, als ich 14 war, aus dem Staub gemacht und seither hörten wir nur noch sehr sporadisch etwas von ihm. Meistens dann, wenn er mal wieder einen Alkoholentzug hinter sich wusste und vom guten, aber kurzlebigen Vorsatz getrieben wurde, sich für das Leben seiner Nachkommen zu interessieren. Unsere Mutter hieß inzwischen Ashleymann und war im 2. Anlauf Teil einer intakten Familie. Jonas und ich pflegten zu ihr und unserem Stiefvater eine eher ambivalente Beziehung. Er war aufgetaucht, als ich 16 war, und Jonas 13. Wir hatten ihn nie als Familienmitglied akzeptiert und uns beide ziemlich jung aus dem Staub gemacht. In der Distanz, die wir zu ihm wahrten, spielte vielleicht auch etwas Neid mit, dass es uns selber eben nicht vergönnt gewesen war, so behütet und im Wohlstand aufzuwachsen wie unsere kleinen Halbgeschwister. Ich umarmte meinen Bruder. Dann stiegen wir die Treppe hinauf. Die Lampe leuchtete viel zu schwach für das hohe, dunkel gemauerte Treppenhaus. Durch die Wände zogen sich Risse, der Verputz bröckelte ab, sodass die nackten Backsteine hervortraten. Es roch feucht und modrig. Wir betraten Jonas Küche. Die Wohnung war erfüllt vom scheppernden Sound irgendeiner Hardrockband. Mein Blick wanderte durch den Raum, über den leeren, verklebten Herd und den Spültrog, der mit einem Berg schmutzigen Geschirrs aufgefüllt war, und blieb an den sanften Gesichtszügen meines Gegenübers hängen. Ich musste lachen. »Nun, Bruderherz, wie ich sehe, hast du ja schon was Leckeres gekocht. Sag einfach, was du brauchst, dass du an deine alte, knorrige Schwester denkst.« Jonas grinste verlegen, fuhr sich durch seinen wilden Haarschopf und meinte, »Kochen kommt schon noch, keine Sorge.« Aber ich habe ein kleines Problem, weißt du, ein etwas Außergewöhnliches. Und da dachte ich, du könntest mir vielleicht aushelfen. Also doch Geld. wie ich vermutet hatte. Da war nun wirklich nichts Außergewöhnliches dran, dass Jonas auf dem Trockenen saß. Bloß empfand ich es momentan nicht als meine Traumrolle, die Großzügige zu spielen. Zuerst verlangte ich, dass er seine Musik abstellte. »Du bist ja echt schon alt geworden«, maulte er, indem er den Off-Knopf seiner in die Jahre gekommenen Stereoanlage drückte. »Das sind die Chaosgötter, die da spielen, gute Kollegen von mir. Die stehen kurz vor einem Plattenvertrag«, sagte er. »Aha«, dachte ich. Doch die Zukunft der Chaosgötter interessierte mich nicht, sondern ich fragte, worum es denn gehe. Es geht um Serafin, meine neue Freundin, eine unglaubliche Frau. Hab ich dir schon von ihr erzählt? Nein, hast du nicht. Und? Ihr Vater will mich kennenlernen und er ist stinkreich. Ihre Familie stammt aus dem Teig und ihr Alter scheint etwas traditionell veranlagt zu sein. Also einer von denen, die mitreden wollen, wenn es um den zukünftigen ihres Töchterchens geht, dachte ich. Einer, der vor lauter Familien- und Standesbewusstsein vor 100 Jahren stehen geblieben ist. Einer, der einen Herzinfarkt kriegt und seine Rapunzel in den goldenen Turm sperrt, wenn er hört, dass sein Töchterchen sich in einen versifften Straßenmusikanten ohne Lehre und Stellung verliebt hat. Ich kannte Serafin ja nicht. Aber so, wie ich die Sache einschätzte, war diese Liebe blind und hoffnungslos und Jonas Verhalten ein Fall für die Vormundschaftsbehörde. Ich hütete mich allerdings, ihm meine Gedanken mitzuteilen. Kann man dich dann nicht allein lassen, dachte ich. Gedanken an meine eigenen Beziehungsprobleme überdeckten seinen Redefluss allmählich, während er mir mit romantischem Augenaufschlag erzählte, wie er sich als Outlaw der freien Straße und mit Gitarrenbegleitung ins Herz der um 7 Jahre jüngeren, erst 19-jährigen, behüteten Prinzessin gesungen hatte. Mir kam es vor, als schwämmen seine Worte weg, immer weiter aus dieser Küche hinaus. In der Ferne rauschte die Industrie oder die Autobahn nach Deutschland, ich weiß es nicht. Ich lese jetzt ein bisschen weiter hinten noch vor. Es ist in der Zwischenzeit ist der Dani aufgetaucht, das ist ein alter Kollege von den beiden. Er hat auch ein Problem, er darf nämlich seine Tochter nicht mehr sehen. Ich steige wieder ein, dann ein bisschen später nach dem, was der Jonas probiert hat, eben beim Vater von seiner Angebeteten guten Eindruck zu hinterlassen. Jonas' Besuch bei Serafins Vater wurde zum Debakel. Nicht nur wegen der fehlenden Hugo Boss und Calvin Klein Ausstattung, sondern vor allem, weil mein Bruder eine natürliche Abneigung gegen devotes Verhalten hat. Er sei zu frech gewesen, erzählte er mir abends halb verzweifelt, halb belustigt. Zudem hatte er keinen blassen Schimmer von den Dingen, über die der Vater sich mit ihm unterhalten wollte. Weder von den Aktienkursen der UBS, noch vom Aluminiumpreis, den die Chinesen in die Höhe drückten, und als Burkhard Senior ihm nochmals eine Chance gab und auf die Kunst zu sprechen kam, hatte er auch von der neuen Ausstellung im Schaulager noch nie etwas gehört. Jonas machte wohl auch keinen Hehl daraus, dass ihm das alles so lang wie breit war und dass ihn der Aluminiumpreis höchstens interessierte, wenn er sich aufs Dosenbier niederschlug. Vielleicht hat er schlussendlich aber den Ausschlag gegeben, dass Jonas nicht weiß, wie man Wein trinkt. Er trinkt Alkohol immer auf die gleiche Weise, egal ob es sich um billigste Pfütze oder einen sündhaft teuren Aperitif handelt, nämlich runter damit. Auch das gefiel dem noblen Herrn wohl nicht. Jonas vergaß sogar mit dem Trinken bis nach dem Prosten zu warten. Und als mein Bruder nach den ersten unterschwelligen Gehässigkeiten aufstand, bekannt gab, dass schon sein Vater es zu nichts gebracht und sein Großvater im Knast geendet habe, war der Abend gelaufen. «Und deine Flamme?», erkundigte ich mich. «Die hält zu mir, unter erschwerten Bedingungen halt.» «Wie aufopfernd», dachte ich, sagte aber nichts. Schließlich war er selber schuld. Ein bisschen weniger Trotz und vielleicht wäre alles einfacher gewesen. Später unternahmen wir zu dritt eine Tour durch 2 oder 3 Kneipen. Dani, Jonas und ich. Ich hatte mich von ihnen überreden lassen und zog mit. Offenbar brauchten beide etwas Trost, denn Jonas immerzu, den Jonas immerzu Punk und Hardrock ausspuckende alte Stereoanlage nicht zu bieten vermochte. Und es war zugegebenermaßen auch schön. Ein bisschen fühlte ich mich an die alten Zeiten erinnert, in denen wir gemeinsam die Welt umkrempeln wollten und nächtelang gelacht und gefeiert hatten. Auf dem Weg von der einen in die nächste Kneipe, als er in allen Jacken und Hosentaschen nach einem Feuerzeug suchte, fiel Jonas ein zerknittertes Papier in die Hände. Oh verdammt, entfuhr es ihm, nachdem er das Blatt aufgefaltet hatte. Und als ich mich nach dem Grund für sein plötzliches Losfluchen erkundigte, erklärte er, dass er ein Treffen mit seinen Nachbarn vergessen hatte, das an diesem Abend stattfand. Ein Treffen mit deinen Nachbarn? Fragte ich belustigt nach. So Kaffeekränzchen und Hundegassi führen? Das hätte ich von dir gar nicht erwartet. Ein strafender Blick durchbohrte mich für diese Provokation. Es geht um den drohenden Rauschmiss aus unseren Wohnungen. Dagegen wehren wir uns gemeinsam, sagte er und begann dann zu berichten. Sämtliche Bewohner der Arbeiterhäuser an der Storchengasse hätten wegen der bevorstehenden Luxusüberbauung die Kündigung erhalten. Im Laufe des letzten Jahres seien die Mieter fast aller Häuser ausgezogen, nur die verbliebenen vier Parteien der Nummer 17 hätten beschlossen zu bleiben. Wir wollen unsere gute Nachbarschaft nicht aufgeben, nur weil andere irgendwas dahin klotzen möchten. Wir lassen uns auch nicht in die Notwohnungen irgendwo im äußersten Großbasel stecken, die man uns angeboten hat, sagte er. Wann müsst ihr denn gehen? Fragte ich. Jonas erwiderte, dass die offizielle Auszugsfrist bereits Ende Dezember abgelaufen sei und nun sei ein neuer Brief der Eigentümerfirma ins Haus geflattert, der ultimativ von ihnen verlange, das Feld zu räumen und dieses letzte Widerstandsnest bis zum 20. Januar aufzulösen. Jonas las uns den Brief vor, den er in seinem Portemonnaie dabei hatte. Zitat: Wir sind nicht bereit, als soziale Institution zu fungieren und Randgruppen zu beherbergen, die faire Angebote ausschlagen und sich überdies weder an Hausordnungen noch an Gesetze halten. Die Stockwerke sind verkauft, dem Bau der neuen Liegenschaft steht nichts mehr im Wege. Wir fordern Sie hiermit letztmals auf, die Abbruchhäuser bis spätestens 20. Januar 12.00 Uhr unter Mitnahme aller ihrer Effekten zu verlassen. Bei erneuter Weigerung werden wir sie polizeilich räumen lassen. Wir erwarten einen besenreinen Zustand der Wohnungen, ansonsten wir Ihnen die Reinigungskosten in Rechnung stellen müssen. Besenrein für den Abbruch? Ist das denen ernst? Fragte ich. Du hörst es ja. So ein tiefes Niveau und solche Drohungen können wir natürlich nicht einfach fressen. Jonas gab sich kämpferisch. Die Eigentümer hätten eine private Sicherheitsfirma beauftragt, um sie zu vertreiben, erzählte er. Eine Firma, die Security-Aufträge aller Art annehme, also Partyaufsicht, Abfalleimerbewachungen, Inkasso bei Schulden oder was die Kundschaft halt sonst so wünsche. Schergen würden sie von jenen genannt, die mit ihnen zu tun hatten. Und man höre einiges über ihre unlauteren Methoden. Aber wir lassen uns das Recht auf Wohnen nicht nehmen, sagte Jonas. Wieso die Besitzer denn nicht einfach die Polizei einfahren ließen, wollte ich wissen. Sie könnten ja auf Hausfriedensbruch plädieren und dies gelte als Straftatbestand. So sei es doch bei Hausbesetzungen sonst gang und gäbe. Jonas zuckte mit den Schultern. Er schien nicht traurig darüber, dass in dieser Angelegenheit wenigstens keine Scherereien mit den Gesetzeshütern zu bekommen. Vor lauter Aufregung über den Besuch bei Serafins Eltern hatte Jonas also diese Sitzung vergessen. Wie wenn die Geschichte mit Dani und die Beendigung meiner Beziehung mit Mark nicht schon genug gewesen wären, grinste mich ein neues Problem über die Schultern meiner Freunde an und stellte sich hämisch vor. Guten Abend, Laura, ich bin Jonas Häuserkampf. Freut mich, dich kennenzulernen und etwas Zeit mit dir zu verbringen. Es eilte also plötzlich. Jonas wollte nach Hause und bekniete mich mitzukommen. Da Dani in einer stillen Verzweiflung unterzugehen drohte, beschloss ich, ihn nicht allein zu lassen und mit den beiden an die Storchengasse zurückzukehren. Vielleicht habt ihr gute Ideen, wie wir uns für unsere Wohnungen wehren könnten, gab Jonas sich hoffnungsvoll. Dies wagte ich zwar zu bezweifeln, aber ich willigte ein. Ideen, wir? Dani hatte sein Hirn bis zum Rand vollgepflastert mit seinen eigenen Sorgen und ich war nun wirklich nicht Expertin darin, mich gegen Schweinereien zu wehren. Zumindest nicht erfolgreich. Man traf sich im ersten Stock in einer Wohnung, die sich weitgehend in denselben erbärmlichen Zustand befand wie jene meines Bruders. Allerdings lief hier keine immerwährende laute Musik. Außerdem gab es eine große Terrasse, die den Blick freigab auf den verwilderten Garten zwischen dem Haus und einer hohen, langsam abbröckelnden Mauer. Im Wohnzimmer saßen drei Frauen. Das verwunderte mich ein bisschen. Jonas in einem Frauenhaus? Sie hätten ein gutes Drei-Generationen-Bild abgegeben. Neben Elvira, der Mieterin der Wohnung, war eine deutliche, graute Dame anwesend, die sich als Rosemarie vorstellte, sowie eine Frau mittleren Alters. Sie kam aus Spanien und wohnte mit ihren beiden Kindern im Erdgeschoss. Nachdem wir uns für unser Zu-spät-Kommen entschuldigt und zu den anderen gesetzt hatten, ergriff Rosemarie das Wort. Sie trug eine Strickjacke über einem ausgeleierten Wollpullover. Ihr Gesicht war tief zerfurcht und in ihrer leicht krächzenden Stimme glühte eine Leidenschaft, die ihr die Ausstrahlung einer charismatischen Rädelsführerin verlieh. Ich fand sie sofort faszinierend. Obwohl sie über 80 sein musste, schienen ihre Bewegungen immer noch energisch, als sie mit ausladenden Gesten sprach. Eine Frau, die ihr Leben im Griff hat, dachte ich. Auch die anderen hörten ihr offensichtlich gerne zu. Elvira, die ich ungefähr gleich alt schätzte wie mich, saß auf einem Küchenstuhl und flocht sich einen Zopf in ihre dunkelblonden Haare, während Rosemarie von einem Besprechungstermin mit einer Organisation zum Schutz von Mietinteressen berichtete. Der Mitarbeiter habe ihr gesagt, sie seien ohne jegliche Chance. Rechtlich könne man rein gar nichts mehr machen und eine Räumung nicht mehr verhindern. Obwohl dies wirklich schlechte Nachrichten waren, wirkten sie aus Rosemaries Mund nicht wie die Ankündigung des Endes dieser Häuser, sondern wie die Aufforderung zum Kampf. Nach wenigen Minuten ertönte nebenan eine Wasserspülung und ein großer, schlanker, fast hagerer Mann betrat den Raum. Mit einem schiefen Grinsen nickte er uns zu und nahm auf einem Stuhl Platz. Sein Gesicht wurde von einem dunklen Haarschopf umrahmt. Er trug Jeans, eine abgewetzte Windjacke und einen Dreitagebart. Es gibt Männer, die bewegen einen gleich bis ins Innerste. Vom ersten Moment an bist du verloren, ob du willst oder nicht. Und ohne, dass sie auch nur einen Finger rühren. Sie strahlen, sagen wir, einen Sex-Appeal aus, der sich mit deinem geheimsten persönlichen Geschmack so deckt, dass sie dich augenblicklich aus dem Häuschen bringen. Der Neuankömmling gehörte zu diesen Männern. Als ein zweiter lächelnder Blick mich traf, war ich schon hin und weg. Ich weiß nicht, was es ausmachte. Sein Gesicht, seine Bewegungen. Jedenfalls aktivierte ich als erste Abwehrreaktion automatisch sämtliche Schutzfunktionen. Ich fand ihn unheimlich doof. Merci.
Das war Barbara Saladin, aufgenommen am 24. September an den Appenzeller Literaturtagen 2011 in Wald.